Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin.
Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage...
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Denkt auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen.
Und weil der Ausdruck Starkdruck durch ein Mitglied der Regierung gebraucht missverstanden werden könnte, gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss für das
IFA-Radio.
Ja, das IFA-Radio ist heute das Medienmagazin oder umgekehrt, das Medienmagazin ist das IFA-Radio. Ganz herzlich willkommen zu einem Medienmagazin-Spezial zur 55. internationalen Funkausstellung aus der Sendestelle Berlin. Das ist nämlich das IFA-Radio, ein Tippi in der Halle 2.2. Und die Frage ist, weil ich habe natürlich auch wie immer Studiogäste, Sie kennen ja das Ritual, allein macht's nach 18 Uhr, wenn die Hallen schließen, keinen Spaß. Habe ich natürlich Studiogäste, zum ersten Vera Linz. Vera, an dich die Frage, auch an alle anderen in dieser Runde, gerade angesichts der Flüchtlingsbilder, gibt es nicht etwas Wichtigeres, gerade als sich mit sprechenden Kühlschränken und Herdplatten, die sich per Projektor verschieben lassen oder so ähnlich, zu beschäftigen?
Ja schon, aber hier werden ja auch Smartphones und ähnliche Geräte ausgestellt und die haben, wie wir inzwischen wissen, sehr viel auch mit Flüchtlingen zu tun.
Daniel Fiene ist auch im Studio, gerade noch eben das IFA-Radio moderiert und schon im Radio 1 Medienmagazin. Magazin. Herzlich willkommen auch an dich die Frage. Gibt es nicht Wichtigeres, als sich hier mit weißer Ware und brauner Ware zu beschäftigen?
Also wir haben ja tatsächlich auch wirklich, ja, das Thema Braun ist natürlich auch Thema bei der Flüchtlingskrise, die ganzen Ressentiments, die Aktion Arschloch, die mit dem Ärzte-Song Schrei nach Liebe großes Thema ist, war auch bei uns im IFA-Radio Thema, wird da natürlich auch gespielt, wie auf vielen Radiostationen als Zeichen gegen Fremdenhass. Und Judith Rakers war zum Beispiel zu Gast im IFA-Radio. Ich habe mit ihr ein echt sehr bewegendes Gespräch führen können zum Thema Flüchtlinge, weil sie nämlich auch schon vor einigen Monaten sich mal darum gekümmert hat, wie eigentlich Flüchtlingskinder hier aufgenommen werden.
Rainer Bücken, Technikjournalist, auch an Sie die Frage.
Diese Themen hängen natürlich alle sehr eng zusammen und natürlich wabert das alles auch ein bisschen hier rein. Und hier auf der internationalen Funkausstellung werden natürlich auch die neuesten Displays und die neueste Unterhaltungselektronik gezeigt. Und die informiert natürlich auch über die Situation der Welt und in der Welt und auch in Deutschland. Und deshalb spielt das alles zusammen und es spielt eine große Rolle.
Rainer Sucko vom Funkerberg in Königs Wusterhausen. Gibt es nichts Wichtigeres als jetzt Mittelwellensender, Langwellensender und Radiotechnik?
Moin, moin. Es zeigt letztendlich auch die Fragestellung selber, wir sind eine große Welt und dass es, wir dieses Thema jetzt hier behandeln, das zeigt eigentlich, dass wir eine Welt sind und dass es hier angekommen ist und darum gehört es genauso hierher, wie auch die IFA hierher gehört.
Und deswegen gehört auch das Medienmagazin an dieser Stelle zur IFA in das Herzzentrum, nämlich auf dem Messegelände senden wir noch bis 19 Uhr. Die Sendung kommt natürlich wie immer vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Da hat sich nichts geändert. Auch beim Farbfernsehen hat sich im Prinzip nichts geändert, Reinhard Bücken, denn wir feiern hier irgendwie ein Jubiläum, oder?
Ja, vor 30 Jahren, also 1985, wurde zum ersten Mal im damaligen sogenannten technisch-wissenschaftlichen Forum HDTV vorgestellt. Damals nach dem japanischen Vorläuferstandard, der dann diverse Male modifiziert wurde und später dann auch durch einen europäischen Standard ergänzt wurde.
Dazu dann im letzten Teil des Medienmagazins. Vera, wir widmen uns mal jetzt der Gegenwart und Zukunft des Fernsehens. Fernsehgeräte sind ja ein Klassiker auf der IFA. Worüber wird hier am meisten gesprochen?
Natürlich über hochauflösendes Fernsehen, also HD, ebenso auch über Ultra-HD, also das ist noch hochauflösender, 4K. Der Trend bleibt bestehen, die Fernsehgeräte werden immer schärfer, auch wenn noch nicht so richtig klar ist, ob das wirklich gebraucht wird, ob der Zuschauer das braucht. Ich habe darüber mit Holger Wenck gesprochen, er ist Sprecher der Deutschen TV-Plattform, einem Zusammenschluss von Fernsehveranstaltern und Geräteherstellern und ich habe ihn gefragt, braucht man wirklich schärfere Bilder?
Ehrlich gesagt sieht man den Unterschied unterhalb von 1 Meter, 1,20 Meter Bildschirmdiagonale eigentlich nicht. Also ich sag immer, ab 55 Zoll geht der Spaß los. Das ist bei 60, 70, 80, 84 Zoll wird das richtig schön.
Ja, ihr wisst das wahrscheinlich hier alle im Studio, was das in Zentimetern ausgedrückt ist. Ich sag's trotzdem nochmal, 84 Zoll, das sind 213 Zentimeter Bildschirmdiagonal, also schon ziemlich groß.
Letztes Jahr war Curve TV davor auch schon, 4K ist auch nicht mehr neu. Hast du aber irgendeinen Trend in Richtung schärferes Bild, also 8K entdecken können zum Beispiel?
Wurde angesprochen, haben wir aber noch nicht sehen können.
Doch, in einer Halle. Ich habe so einen großen Fernseher gesehen, 8K, ja. Aber das war, glaube ich, ein Einzelstück, aber dazu nachher noch mehr.
Es gibt ansonsten keine wirklich neuen Trends. Es gibt kleinere und größere Verbesserungen, zum Beispiel einen neuen Standard, mit dem Videoinhalte komprimiert werden können, sodass eben HD und Ultra HD kostengünstiger und effektiver in die Wohnstuben gelangen. Dieser Standard heißt HEVC, High Efficiency Video Coding. Der soll übrigens auch beim Antennenfernsehen, also bei der Weiterentwicklung DVB-T2 zum Tragen kommen. Und dafür braucht man eben tatsächlich dann auch wirklich ein neues Fernsehgerät. Am besten eines, meint Holger Wenk, mit dem neuen Logo für DVB-T2 drauf. Da geht man auf jeden Fall auf Nummer sicher.
Wer sich jetzt ein Gerät kauft mit dem grünen Logo DVB-T2 HD, kann diese Testmultiplexe empfangen, den Showcase sehen nächstes Jahr. Er kann auch DVB-T ganz normal empfangen. Er kann auch HD-Programme und zwar in einer besseren Qualität auch oder mindestens in der gleichen Qualität. Und er kann noch Ultra HD, weil die ersten Sender von Ultra HD starten ja jetzt bei der IFA.
Ja, und wer diese Fernsehgeräte dann hat, der kann sich auch darauf verlassen, dass da auch ein weiterer neuer Standard empfangbar ist. HDR heißt der, ausgesprochen HD Range. Damit hat man einen größeren Farbumfang und mehr Kontraste. Und vielleicht noch kurz was zu den Sendern, die Ultra HD starten. So viel ist das natürlich noch nicht. 4K Fashion macht das, Pearl TV und dann solche Streamingdienste wie Netflix.
Ja, und da benötigt man ja nicht nur ein Smart TV, sondern man muss es dann auch anschließen. Wie ist denn so die Akzeptanz von Smart TV-Geräten?
Seit 2009 sind wohl rund 21 Millionen Geräte verkauft, ca. 17 Millionen angeschlossen worden. Die Anschlussquote liegt damit bei ca. 70%. Und man fragt sich natürlich, warum machen die anderen 30% das nicht? Warum gehen die nicht ins Netz mit ihrem Fernseher? Dazu nochmal Holger Wenk.
Da gibt es welche, die haben generell kein Interesse daran, Internet auf dem Fernseher zu nutzen. Oder, und das spielt inzwischen eine Rolle, ist eine relevante Größe. Ich glaube, an dritter Stelle war das, dass etwa 5% der Leute, die Smart TV besitzen, es nicht anschließen aus Furcht davor, dass ihre Daten, also persönliche Daten, wie nutze ich den Fernseher, was gucke ich etc., abgerufen und abgefragt werden. Und da muss sich die Branche drum kümmern. Und ich sage auch aus Insider-Sicht, alle Hersteller und alle Sender haben in den letzten anderthalb Jahren in dem Bereich ganz deutlich nachgerüstet.
Ja, und das scheint vonnöten, denn gerade bei dieser Verbindung von Internet und klassischem Fernsehen tut sich doch einiges. Jetzt kommen wir vielleicht zu einer kleinen Innovation, die hier vorgestellt worden ist. Die heißt HBBTV 2.0. Wir erinnern uns, HBBTV ist ein Standard, mit dem man vom Fernsehbildschirm ins Netz gehen kann in ausgewählten Sendungen. Und jetzt kommt eben die Fortsetzung. Worin die besteht, erklärt Thomas Schierbaum vom Institut für Rundfunktechnik IRT.
HBBTV 2.0 bringt nicht nur die Internetwelt und die Fernsehwelt näher zusammen, sondern lässt es wirklich zusammenwachsen. Das heißt, der Bedienkomfort auf dem Fernseher soll einfacher werden. Ein paar Stichpunkte sind 4K, UHD-Übertragungen werden dann auf ein UHD-fähiges Gerät mit HBBTV möglich oder beispielsweise auch die Integration von Second Screen, also von einem Tablet und einem Smartphone.
Ich habe den gekrümmten Bildschirm schon erwähnt. Der ist natürlich, wenn man durch die Wandelgänge geht, da oder dort zu sehen. Aber spielt er noch tatsächlich eine Rolle?
Also er wird tatsächlich ausgestellt und wohl sogar noch mehr als im Vorjahr. Aber Peter Knag von der Stiftung Warentest hält sie, wie er sagt, für absoluten Blödsinn. Es verkauft sich nicht und die Frage ist natürlich, warum.
Was uns aufgefallen war und was vermutlich auch die Nutzer bemerken, wenn sie es dann mal irgendwo beim Nachbarn sehen, bevor sie es selber kaufen, ist, dass die gebogene Oberfläche Reflexe ganz blöde einfängt. Man sitzt ja nicht in einem dunklen Fernsehkeller, der total abgedunkelt ist, sondern in einem normal hellen Raum, vielleicht ein bisschen gedimmt, da gibt es Licht. Und dieses Licht fängt sich auf diesem gebogenen Bildschirm anders ein als auf dem flachen. Nämlich in dem Moment, wo ich den Kopf bewege, bewegt sich auch dieser Reflex und zwar viel schneller, als ich meinen Kopf bewege. Und das irritiert. Wir sind, glaube ich, noch aus der Urzeit auf Bewegung getrimmt. Das könnte Gefahr sein. Und dann werde ich von dem Film, den ich sehe, abgelenkt und achte auf diesen blöden Reflex. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die viele stört.
Sagt zumindest Peter Knag. Er ist von der Stiftung Warentest. Und vielen Dank, Vera Linz, für den kurzen Report. Ich weiß nicht, wenn ich Ihnen jetzt sage, es ist 18.21 Uhr, wo Sie zum Vergleich hingucken, auf Ihre Wohnzimmeruhr oder auf Ihre mittlerweile Smartwatch. Keine Ahnung, Dani Fiene, du hast eine.
Ja, aber ich kann nicht drauf gucken, nicht weil ich jetzt der Akku schon leer ist, wie ja immer viele vermuten. Ich habe sie einfach heute vergessen, irgendwie anzuziehen.
Ja, da unterscheidest du dich dann gar nicht von mir, der gar keine hat. Da sind wir gleich. Aber Smartwatch ist natürlich ein Thema auf der IFA 2015.
Und ich war ehrlich gesagt überrascht, wenn ihr im letzten Jahr den Eindruck, kurz nach der IFA hat Apple seine Apple Watch vorgestellt, dass nochmal eben schnell alle Hersteller ihr eigenes Produkt präsentieren, bevor dann keiner mehr sich dafür interessiert. Und das ist einfach nicht so. In diesem Jahr gibt es bei vielen Herstellern die zweite Generation, das sind sehr spannende Produkte. Ich finde zum Teil sogar spannender als die Apple Watch. Und da habe ich mich dafür mal interessiert, wie sieht das eigentlich die traditionelle Schweizer Uhrenbranche? Ich habe mich mit dem Schweizer Tech-Journalistin Kevin Kieburz getroffen und ihn einfach mal gesagt, so ja, was sagt eigentlich die Schweiz zum Thema Smartwatch? Gibt es da Angst oder so? Und das sagte er.
Die Schweizer sind eigentlich prinzipiell ja immer neutral und darum, uns hat es nicht wirklich Angst gemacht und wir schrecken auch nicht davor ab. Klar, am Anfang kamen große Marken wie Swatch und da hatten wahrscheinlich schon ein wenig Angst und auch relativ schnell auch verkündet nach der Apple Watch, dass sie auch eine Smartwatch auf den Markt bringen werden. Aber es geht irgendwie an uns vorbei.
Ja, mit seinem kritischen Schweizer Blick hat er sich die neue Samsung Gear S2 angeschaut, die jetzt ja hier präsentiert worden ist. Die erste Version sah ja vor 2 Jahren oder im letzten Jahr aus wie aus dem Yps-Heft und das sagt ja Schweizer Keyboard zur neuen Version.
Ich finde es genial. Ich finde vor allem auch wieder das runde Design. Ich meine, Uhren sind rund, im Normalfall waren sie immer rund. Apple hat eine viereckige Uhr rausgebracht. Die erste Samsung Gear S1 war auch eine schmale, viereckige Uhr. Und jetzt kommt eine runde Uhr. Das Coole, was mich vor allem fasziniert, ist der Drehring. Ich steuere das ganze Menü und alles drum und dran mit diesem Drehring. Ich habe zwar weiterhin ein Touch-Display, aber durch den Ring kann ich viel schneller durch die Menüs swipen. Ich kann vorgefertigte Texte verschicken, natürlich Spracherkennung und das ganze Zeugs. Anbindung an ein Auto, Auto öffnen, Auto schließen, Klimaanlage ein, Klimaanlage aus. In einem lustigen Teaser-Video wurde sogar präsentiert, man könnte irgendwann 2022 zweimal draufklicken, dann findet es den nächsten Parkplatz und parkiert für dich.
Ja, und wer auf der IFA sich eine schöne neue Smartwatch anschauen sollte, sollte auch nicht nur bei Samsung, sondern auch bei LG vorbeischauen. Da gibt es nämlich die Urbane. Das ist so eine Art Luxusuhr und die hat ein Feature, was viele andere Uhren nicht haben, nämlich auch WLAN-Empfang.
Aber 4K können Uhren noch nicht, oder?
Das können die noch nicht, das ist richtig.
Aber Handys jetzt offenbar oder Smartphones. Mhm. 4K muss man sagen, das K steht für 1000 und meint dann also tatsächlich 4000 Bildpunkte. Braucht man das? Also horizontal jetzt?
Das ist eine Frage, die eine richtige Kontroverse hier ausgelöst hat, denn das Sony Xperia Z5 wird ja auch jetzt so in der ganzen Werbung rund um die IFA in vielen Presseberichten als eins der Highlights verkauft. Allerdings sind sich die Experten da nicht so einig. Ich habe mit Sascha Pallenberg von MobileGeeks.de gesprochen und er hat ein eher zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem vermeintlichen Messe-Highlight.
Ich halte es für völligen Humbug, für ein reines Marketing, für einen Marketing-Stunt. Es gibt da eine ganz einfache Formel. All das, was über 300 Pixel pro Zoll darstellt, ist fürs menschliche Auge nicht mehr unterscheidbar, nicht mehr wahrnehmbar. Das kann man eigentlich auch schon jedes Full-HD-Display, also das, was wir zu Hause heute mittlerweile in all unseren Wohnzimmern haben, hat schon eine höhere Auflösung als das, was unser Auge überhaupt wahrnehmen kann. Jetzt kommt da ein Display, was eine viermal so hohe Auflösung haben soll. Plus übrigens ist es technisch nicht gemacht, nicht korrekt, was sie da sagen, es wird so hochskaliert, also es ist keine native Auflösung. Man kann es nicht wahrnehmen, der einzige Vorteil ist, der riesengroße Nachteil, es frisst den Akku auf, es frisst die Batterieleistung auf.
Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, okay, da kann man drüber streiten. Ich persönlich, man sieht eindeutig einen Unterschied zwischen HD und Full HD, zwischen Full HD und 8K, 4K, aber ganz
16K, wer bietet mehr?
Ja, also warte mal ab, in 2 Jahren haben wir 32K rumstehen. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum dieses Smartphone doch attraktiv ist und diesen Grund nennt Stefan Möllenhoff von techstage.de, der ist ja der Fotoexperte und der sagt, als Kamera ist das gerade so mal eins der Smartphones, die man mal mit einer Kompaktkamera vergleichen kann.
Was bei dem Sony-Smartphone spannend ist, ist nicht in erster Linie die Auflösung. 23 Megapixel oder 21 Megapixel oder 18 Megapixel, das spielt eigentlich keine große Rolle. Was aber interessanter ist, das ist der Bildsensor von Sony. Der ist nämlich genauso groß wie die Bildsensoren in den meisten Kompaktkameras und rund doppelt so groß wie die Bildsensoren in den allermeisten Smartphones, wie zum Beispiel auch im aktuellen iPhone. Und damit habe ich eben wieder bei schlechten Lichtverhältnissen eine bessere Bildqualität. Ein weiterer spannender Punkt ist der Autofokus in dem Sensor. Sony sagt, die Fokuszeit liegt bei 0,03 Sekunden und erreicht wird das dadurch, dass der Sensor nicht über Software fokussiert oder dass die Kamera selber nicht über Software fokussiert, indem sie den Kontrast misst, sondern in dem Sensor selbst ist ein Phasenvergleichsautofokus integriert und damit kann der Bildsensor direkt die Entfernung zum Motiv messen und das ist die gleiche Methode, nach der auch Spiegelreflexkameras fotografieren. Und wer schon mal mit einer DSLR fotografiert hat, der weiß, das geht einfach viel, viel schneller. Und das können wir auch mit den ersten Eindrücken vom Sony Xperia Z5 bestätigen. Das ist wirklich wahnsinnig schnell.
Soweit zu den Gadgets. Vielen Dank, Daniel Fiene. Nach dem Service direkt aus der Medienstadt Potsdam dann wieder zurück ins gläserne Studio. Hier auf dem IFA-Gelände und dann geht es um knallharte Medienpolitik.
Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Denket auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das Radio 1 Medienmagazin live von der IFA, das erklärt auch die etwas andere Akustik, vermute ich mal. Hier stehen wir in einem gläsernen Studio und Glas ist nicht so ganz resonanzfrei wie ein trockenes Studio. Aber das ist nicht das Thema dieser IFA. Wir haben es gerade gehört, 4K nach wie vor. Aber während sich die Techniker mit 4K beschäftigen, beschäftigen sich ARD, ZDF Private und auch Medienpolitiker mit 3K. Ja, da staunen Sie vielleicht, aber in dem Fall erklärt sich das durch Konfrontation, Konkurrenz und Koexistenz. Ich sprach mit Professor Dr. Carola Wille, sie ist MDR-Intendantin und demnächst auch Vorsitzende der ARD ab 2016 sowie Vorsitzende des ARD-ZDF-Digitalausschusses, was das zu bedeuten hat.
Also Sie spielen ja auf das Motto des heutigen PTKO-Forums, das heißt Forums der Technik an der ARD an, auf der IFA. Sie haben sich einfach die Welt angeschaut, die konvergent ist und was da alles passiert im Bereich der Anbieter, der Wege und im Bereich, was die Nutzer sich verhalten. Und deswegen, wer stößt auf wen? Wie ordnet man diese Welt neu? Ist das eine reine konfrontative Welt oder kriegt man das auch hin, sozusagen zu koexistieren und auch noch zu kooperieren und miteinander diese Welt auch zu gestalten?
Wo verlaufen denn die Konfrontationslinien? Also was ist tatsächlich für Sie spürbar als zukünftiger ARD-Vorsitzender und als Vorsitzender des ARD-ZDF-Digitalausschusses? Wo gibt es freundschaftliche Begegnungen? Also der VPRT, der Verband der privaten Rundfunk- und Telekommunikationsanbieter, hat schon immer davor gewarnt, dass ein Fernseher mit Internet und Fernsehen unterschiedlich reguliert wird. Da gehen Sie ja offenbar konform mit den privaten Anbietern. Aber dann gibt es wieder die Telcos, dann gibt es wieder überregionale, globale Unternehmen. Wo stößt die ARD an wen?
Also es gibt ganz viele Konfliktlinien, weil die Inhalteanbieter national und international unterwegs sind, mit ganz anderen Geschäftsmodellen als in der Vergangenheit. Und beispielsweise, wenn jemand Suchfunktionen anbietet, dann stellt sich ja die Frage, lenkt er damit nicht Aufmerksamkeit? Und vor allen Dingen, wenn er unsere Inhalte damit noch verbindet. Und deswegen muss man sich überlegen, ob man da nicht ran muss, um sozusagen Chancengleichheit, Diskriminierungsfreiheit für alle Inhalteanbieter auch auf diesen neuen Wegen zu gewährleisten. Eines der Probleme. Oder beispielsweise im Frequenzbereich, im terrestrischen Frequenzbereich. Mobilfunkanbieter wollen diese Ressource auch, können das auch nachvollziehen. Mobile Nutzung steigt immer mehr. Wann ist diese Ressource für wen? Steht die zur Verfügung? Kann man da einen vernünftigen Weg koordinieren? Ich glaube, da sind wir auf gutem Weg. Mit den privaten Veranstaltern haben wir uns verständigt, dass wir gemeinsam die Terrestrik weiter nutzen wollen. In 2017 beginnen umzusteigen, damit wir freimachen den Weg für mobile Nutzung, Breitband, auch im ländlichen Bereich.
Nun gibt es ja die vorherrschende Meinung fast, dass das Internet sozusagen das Leitmedium als Plattform sein wird und dass so die klassischen Verbreitungswege wie ich sag mal, die ganz normale Antenne, der Sendemast, aussterben wird. Bei DVB-T2 zum Beispiel, gibt es solche Gefahren möglicherweise, dass dieser Umstieg nicht vollständig gelingt und dass damit also das terrestrische Fernsehen möglicherweise stirbt. Bei DAB+, gibt es immer noch ein zögerliches Marktverhalten. Kämpfen Sie tatsächlich jetzt um jeden Sendeturm?
Also erstmal bin ich überzeugt, dass die klassischen Wege, also eben auch über Terrestrik, über Kabel oder über Satellit viele, viele Jahre nebeneinander neben der Internetversorgung sein. Und insbesondere, wenn Sie ganz viele Nutzer gleichzeitig erreichen wollen. Das geht mit den klassischen Rundfunktechnologien am besten. Und wir entwickeln sie in ihrer Effizienz weiter. Deswegen diese Digitalisierung dieser klassischen Wege. Aber sie im mobilen Bereich kriegen sie mit den jetzigen Technologien im Internet bezogen nicht diese Eventwelt, wo Millionen, das was das Fernsehen kann, mit zu vertretbaren Kosten erreicht werden können und Live-Erlebnisse da gemeinsam haben können. Das ist ein wesentlicher Grund, warum diese Versorgungswege viele Jahre meines Erachtens nebeneinander existieren werden.
Aber es ist nicht so, dass Breitband eigentlich kein Problem ist. Das ist ja nur eine technische Frage. Und wenn wir uns überlegen, wie wir vor 20 Jahren auf der IFA noch mit 1200 Baud mit Modem versucht haben, Mailboxen anzusteuern und jetzt sind wir bei 50 Mbit als Ziel für alle in Deutschland, kann man doch sagen, in 20 Jahren ist ein Sendeturm nicht mehr nötig, weil dann alle auch über Breitband reinkommen.
Also vor 25 Jahren hätte das, was heute möglich ist, auch keiner für möglich gehalten. Deswegen würde ich nicht über 20, 30 Jahre spekulieren, aber auf absehbare Zeit würde ich sagen, sind diese beiden Wege nebeneinander.
Empfinden Sie das dann als Störfeuer, wenn die Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen sagt, also DAB Plus können wir uns jetzt nicht mehr so lange angucken. Wir müssen eine Entscheidung treffen, ob das wirklich die Zukunftstechnologie ist für ein Digitalradio. Vielleicht gibt es ja was Besseres, nämlich Internetradio.
Wenn Sie Internetradio in die Zukunft entwickeln wollen, haben Sie im mobilen Bereich ein grundsätzliches Problem. Es ist nicht zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen machbar. Wenn wir dafür eine Technologie haben, wie das funktionieren könnte, die im Moment nicht in Sicht ist, dann kann man darüber reden. Aber die mobile Versorgung im Radiobereich ist eine ganz entscheidende Versorgung und deswegen setzen wir in der Tat auf DAB+.
Sie müssen jetzt gleich zu einer Verhandlung. Wenn ich fragen darf, was verhandeln Sie, ist das unter dem Stichwort Kooperation und friedlicher Koexistenz zu verstehen, was Sie jetzt machen?
Ich bin mitten in einer Verhandlung mit der Produzentenallianz und wir reden über unsere zukünftigen Parameter für die Zusammenarbeit. Und da ist Koexistenz und Kooperation und Konfrontation im Moment.
Dann viel Erfolg. Und es geht ja nämlich auch, das vergisst man manchmal, wenn man hier auf der internationalen Funkausstellung ist, eigentlich ja um Inhalteverbreitung. Das ist ja an vorderster Stelle. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Ran around in circles like a hamster on a wheel. Enchanted by your magic, the ground beneath your heel.
What somewhere deep inside. Radio 1 von der IFA 2015 vom Messegelände direkt aus dem gläsernen Studio des IFA-Radios, das noch bis zum 9. September im DAB-Plus-Paket senden wird und auch über digitalradio.de. Radio 1 über die herkömmlichen Wege, selbstverständlich. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern ich hatte es anfangs angedeutet, dass die hochauflösenden Fernsehübertragungen mittlerweile auf der IFA 30 Jahre alt sind. Das kann man sich immer so gar nicht vorstellen, dass so eine eigentlich dann moderne Technologie schon so alt ist, aber Rainer Bücken, sie ist sogar noch älter. HDTV gibt es schon seit 50 Jahren. Wieso ist denn, oder ja doch 51 jetzt mittlerweile, wieso ist denn das erst vor 30 Jahren nach Berlin gekommen?
1964 haben die japanischen Forscher und Entwickler bei der Fernsehanstalt NHK angefangen, ein besseres Fernsehsystem zu konzipieren, weil das damalige 525-Zeilen-System wirklich gerade zwar auch in der Einführung war, aber es war im Grunde genommen schon bei der Geburt technisch überholt. NTSC-Verfahren war es damals und 1964 gab es schon Farbe in Japan aus den USA rübergeschwappt und das sollte verbessert werden nach den Olympischen Spielen 1964 und deshalb begannen dann die Forscher und Wissenschaftler von NHK mit einem neuen HDTV-System und das sollte eben die Zeilenzahl von 525 auf 1125 erhöhen. Das Bild sollte breiter werden und man sollte eben ein anderes, ein besseres Erlebnis haben und das war im Grunde genommen die Geburtsstunde von HDTV.
Aber warum dann bis 85 nach Berlin?
Nun, man musste ein komplett neues Fernsehsystem entwickeln. Man konnte das alte nicht irgendwie verbessern und irgendwie etwas moderner machen. Da musste alles neu verändert werden. Da mussten neue Bildröhren entwickelt werden. Da mussten neue Kameratechniken, neue Schnitttechniken und entwickelt werden. Es war ein gigantischer Aufwand. Neue Objektive mussten gemacht werden. Es mussten neue Kabel entwickelt werden, neue Stecker. Das war alles sehr, sehr langwierig. Und als dann 85 die ersten Versuche so weit waren, dass man sagen konnte, es ist eigentlich schon ein recht gutes Bild. Da hatten wir dann auch HDTV hier nach Berlin gebracht mit sehr, sehr großen Problemen, weil am Anfang passte wirklich nichts zusammen.
Was, der Ton lief weg oder was?
Der Ton lief nicht weg, das war nicht das kleinste Problem, aber die Kameras und die Videorekorder, die großen Matzenmaschinen, die spielten noch nicht zusammen. Da mussten also sehr komplizierte Steckerlösungen geschaffen werden und neue Adapter konzipiert werden. Da hatten wir also wirklich mit den japanischen Technikern hier auf der Funkausstellung sehr intensiven Kontakt, damit das funktionierte. Und an der Spitze der ganzen Bewegung war das damalige Heinrich-Hertz-Institut, die dann unter der Leitung von Professor Mahler wirklich diese Technik hier auf dem Messegelände zum Spielen brachte.
Ich kann mich erinnern, es gab so einen Werbefilm, Gorbatschow in Bonn, auf HDTV aufgenommen. Und das Problem, was ich damals identifiziert habe, war, da war ja so ein Blasorchester, was Gorbatschow empfing. Und wenn die da mit ihren Blechblasinstrumenten sich bewegten, dann zog das so weiße Fahnen nach. Das war also ein Hinweis darauf, dass da Röhrenkameras benutzt wurden, die ziemlich träge waren. Und damit war der ganze schöne Effekt des Hochzeilenfernsehens wieder hin. Das ist ja mittlerweile also völlig Schnee von gestern. Wie ist das? Wie können Sie das ganz kurz sagen, wie die Entwicklung war? Warum es zwischendurch so sich anfühlte, als gäbe es gar nicht Hochzeilenfernsehen mehr?
Ja, am Anfang ging es in der Tat um, das war natürlich alles analoge Technik noch, und da waren Röhrengeräte, also Röhrenkameras, die die Bilder aufnahmen, und die hatten eben diesen Smear-Effekt, das schmierte wirklich das Bild zu, und da wurde natürlich dann auch ganz intensiv dran gearbeitet, dass dann mit entsprechenden digitalen Kameras, auch mit Sensorkameras, später das Bild deutlich besser wurde, so gut, wie wir es heute erleben und haben.
Das kann man alles nochmal insofern nacherleben, weil Sie die 50-jährige, mittlerweile 51-jährige Geschichte des Hochzeilenfernsehens nicht aufgeschrieben haben, das wäre ja langweilig, sondern dokumentiert haben auf Blu-ray und DVD. 50 Jahre HDTV und mehr, der lange Weg zum hochauflösenden Fernsehen. Das ist ein Privatprojekt fast gewesen, ne?
Ja, es hatte am Anfang auch einen etwas institutionellen Rahmen. Es war mit der Fernseh- und Kinotechnischen Gesellschaft zusammen konzipiert, aber mittlerweile betreibe ich das so ein bisschen so als mein Hobby und versuche auch Technik, Geschichte und Technik, Kultur ein bisschen am Leben zu erhalten. Das halte ich für sehr wichtig, dass man nicht so sieht, dass diese neuen Techniken, wie wir sie heute hier erleben, 4K, 8K, das ist ja auch auf dieser Funkausstellung zu sehen, das ist jetzt Technik, die vom Himmel gefallen ist, sondern die wurde wirklich sehr mühsam entwickelt. Und auf dieser Blu-ray geht es wirklich von 1878, den ersten Visionen und Vorstellungen von elektronisch projizierten Bildern über die HDTV-Entwicklung mit diesen ganz normalen konventionellen Techniken bis hin zu 4K und dann darüber hinaus sogar 8K wird besprochen.
Das kriegt man wie?
Ja, da habe ich eine eigene Webseite und die ist ganz simpel. Die heißt info@bücken mit UE und CK -hd.tv.
Und Sie verdienen damit kein Geld, das wollen wir mal richtig sagen, denn Sie haben mehr, glaube ich, investiert, als letzten Endes dann dabei herauskommt.
Genau so sieht's aus.
Rainer Sukow ist wahrscheinlich jemand, der jetzt hier auch im Studio ist, der sich dafür überhaupt nicht interessiert, weil er ständig mit irgendwelchen Mittelwellenröhren zu tun hat. Was machst du überhaupt hier auf der Funkausstellung? Du betreibst den mittlerweile nicht mehr wirklich funktionstüchtigen, nur noch für Showzwecke funktionstüchtigen Mittelwellensender in Königs Wusterhausen. Was hast du hier verloren?
Ja, Königs Wusterhausen als Wiege des Rundfunks ist natürlich sozusagen, wir halten die Historie hoch, aber unsere Besucher und auch unsere Hörer unseres legendären Mittelwellensenders, die interessieren sich natürlich auch für die Zukunftsthemen und für aktuelle Themen. Und darum sammeln wir hier schöne Berichte, die wir unseren Hörern der Mittelwelle sozusagen dann darbieten. Und wir haben da auch sehr großes Feedback drauf, weil tatsächlich wir nicht nur über die Mittelwelle abstrahlen, sondern auch, wie es sich ordentlich gehört, einen Webstream laufen haben und damit unsere örtlichen sozusagen Kreise sehr gut hinauskommen und ein tolles Feedback haben auf unsere Sendung.
Funkerberg.de, ne?
Funkerberg.de, das ist die zentrale Anlaufadresse für alles, was irgendwie mit der Wiege des Rundfunks und der ersten Radiosendung Deutschlands zu tun hat.
Also meine Prognose ist ja, Mittelwelle wird auch in den nächsten Jahren nicht durch Digitalisierung nochmal zu retten sein. Die ist tot. Welche Erfindung oder welche Innovation oder welchen Gegenstand, den du hier gesehen hast, hast auf der IFA 2015, werden wir nächstes Jahr vielleicht nicht mehr sehen. Was ist deine Vermutung?
Welche wir nicht mehr sehen?
Ja, nicht mehr sehen.
Also 3D ist quasi, glaube ich, weg jetzt schon. Nächstes Jahr dann endlich keine Curve-TV mehr, also keine gebogenen Fernseher, das ist vorbei.
Das geht so in die Richtung von Vera Linz. Die hat mir verraten, dass er da auch nicht viel von hält.
Das wäre auch meine These gewesen, wobei ich nicht weiß, ob es nächstes Jahr schon sein wird. Vielleicht in den nächsten 3-4 Jahren, denke ich, werden die verschwinden.
Und Daniel Fiene, was vermutest du? Wird die runde Smartwatch also, dann dreieckig?
Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall es dann vielleicht nicht mehr so mit, es gibt ja ein Bettlaken, ein vernetztes Bettlaken, was so die eigene Herz- und Atemfrequenz misst. Ich glaube, darauf werden wir verzichten können. Eine Sache hoffe ich, die nicht verzichtet wird, es gibt nämlich einen vernetzten Fahrradhelm. Dieser vernetzte Fahrradhelm, der spielt die Musik, ermöglicht das Telefonieren und ganz wichtig, wenn ein Unfall passiert ist, übermittelt der automatisch deinen Standort zu den Rettungsbehörden. Fand ich spannend, ich hoffe, dass der nicht weggeht.
Dann noch die Prognose von Reinhard Bücken. Was glauben Sie, was wird man nicht mehr sehen demnächst?
Naja, ganz nicht mehr sehen würde ich jetzt ein bisschen umschreiben. Ich würde sagen, die Bedeutung des jetzigen HDTV wird zurückgehen und dafür werden wir das 4K-Fernsehen doch im nächsten, auf der nächsten und vor allen Dingen auf der übernächsten IFA etwas verstärkter noch präsentiert bekommen.
Und das 8K-Fernsehen, haben wir ja gesagt, das kostet 100.000 Euro.
Ja, das sind die ersten Fernsehgeräte, die hier vorgestellt werden. Und wenn man sie jetzt kaufen würde, würden sie on demand, also auf Bestellung hin produziert. Und dann müsste man in etwa so 100.000 Euro rechnen, um so ein Gerät zu bekommen. Was aber überhaupt keinem nutzt, weil damit kann keiner etwas anfangen zurzeit.
Was allerdings bleiben wird, heute Morgen wahrscheinlich für immer, ist, dass Radiosendungen vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft übertragen werden. Und damit bedanke ich mich bei meinen Gästen und bei Ihnen am Lautsprecher, sagte man früher.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Und im Podcast-Bonustrack hören Sie den Einführungsvortrag der MDR-Intendantin und Vorsitzenden des ARD und ZDF-Digitalausschusses zur Veranstaltung der Produktions- und Technikkommission PTKO des Presseforums anlässlich der IFA unter dem Titel Rundfunkversorgung, Breitbandversorgung, Konfrontation, Konkurrenz oder Koexistenz.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Dr. Rombach, vielen Dank für die freundliche Begrüßung mit all den Ämtern und zukünftigen Ämtern. Ich bin kurz zusammengezuckt, es ist aber noch ein paar Monate hin. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin auch keine Technikerin. Ich habe allerdings doch sehr gern die Einladung angenommen, weil vielleicht ist Ihnen das gar nicht so bewusst, das PTKO-Forum in diesem Jahr dann doch in einem geschichtsträchtigen Jahr stattfindet. Wir gehen in wenigen Wochen 25 Jahre deutsche Einheit. Und wenn Sie zurückschauen, dann haben Sie ganz viele Veränderungsprozesse nicht nur im Osten Deutschlands dort sehen können, sondern Sie haben natürlich auch einen, wenn Sie so wollen, evolutionären Transformationsprozess im Bereich der Medien erlebt. Und wir sind immer noch Zeitzeugen gemeinsam eines tiefgreifenden medialen Transformationsprozesses bei Angebotswelten, bei Verbreitungswegen, bei Plattformwelten und letztlich auch bei den Wettbewerbern. Und Sie haben gesagt, gefühlt schon lange her, 25 Jahre im Übrigen auch die Zäsur, dass wir überhaupt über das Internet ernsthaft diesen Wege nachdenken, weil genau da wurde die Entscheidung getroffen, dass man dieses Internet öffentlich verfügbar und kommerziell nutzbar macht. Auch das ist in seiner Entscheidung 25 Jahre her. Deswegen ist das heute ein guter Anlass, sich diesen Dingen zuzuwenden. Die Medienwelt ist konvergent. Die Konvergenz ist real geworden. Sie spüren das, dass sich die Inhalte von den Verbreitungswegen, von den Geräten gelöst haben. Sie spüren auch, dass sich die Übertragungswege, die uns ja heute besonders interessieren sollen, entgrenzt haben, wenn Sie so wollen, für die unterschiedlichsten kommunikativen Inhalte. Und Sie spüren natürlich auch, dass mittlerweile Transport- und Inhalteangebote zu integrierten Distributions- und Geschäftsmodellen zusammengeführt werden. Dann deswegen sicherlich auch ein Stück die Breite dieses Themas. Ich habe in der Tat überlegt, wie nähert man sich denn einem solchen breiten Thema in einer Keynote und habe mir gedacht, weil der Jurist ist immer logisch strukturiert, ich gehe diesen Weg ganz einfach mit Ihnen logisch strukturiert um dann zu den Aussagen zu kommen, die auch mir wichtig sind, wenn wir dann diese Dinge und diese Themen, die in dieser Welt uns so intensiv beschäftigen, wenn wir dann diese Themen diskutieren wollen. Also ich würde gerne, was heißt das eigentlich für die Inhalteanbieterwelt, kurz mit Ihnen streifen, dann was heißt das für die Verbreitungswege, was ändert sich tatsächlich, was hat sich nicht geändert und was wird sich auch nicht ändern, was ändert sich vielleicht doch. Dann davor die Nutzer natürlich, und die hätte ich jetzt beinahe vergessen, was machen eigentlich die Nutzer in diesen Welten? Und ich glaube, wir kommen nicht umhin, wenn wir über diese grundlegenden Veränderungen sprechen, dass man darüber nachdenkt, wie kann denn diese Welt tatsächlich vielleicht nicht konfrontativ, sondern ein Stück mehr koexistent sein? Wie kann man in dieser Welt tatsächlich nach Spielregeln miteinander Geschäftsmodelle realisieren, wir die Nutzer, die Beitragszahler erreichen? Wie kann das Ganze funktionieren und welche Aufgaben stellen sich letztlich auch an der Stelle ein Stück für den Gesetzgeber auf der nationalen und internationalen Ebene? Ich glaube, wenn Sie reinschauen in die Anbieterwelt, dann ist es schon dramatisch, was sich hier vollzieht. Die Anbieterwelt ist grundlegend anders. Sie haben beispielsweise vormals mit Hardwareprodukten oder Suchdiensten oder E-Commerce-Diensten oder rein IT-Diensten beschäftigte kapitalstarke Unternehmen, die produzieren und vermarkten eben jetzt audiovisuelle Inhalte und haben eine unheimlich große Datenwelt dazu, weil sie sich immer mehr ausdifferenzieren. Sie haben machtvolle Ökosysteme, die da entstehen. Und sie sind in dem audiovisuellen Bereich, der uns beschäftigt, als klassische Rundfunkanbieter natürlich mittlerweile auch so unterwegs, dass wir sie spüren, dass wir sie wahrnehmen und dass sie für den Nutzer schon lange interessant geworden ist. Wenn Sie sich anschauen, Sie haben als reine Streamingdienste gestartete Anbieter, die nur Streamingdienste am Anfang angeboten waren, sie sind mittlerweile diejenigen, die journalistische Inhalte nachfragen und die immer mehr an diesen Radio- und Bewegtbildmarkt drängen. Sie kennen die Wettbewerber Spotify, Netflix, Hulu, alle sind sozusagen im journalistisch interessanten Bereich immer mehr unterwegs und das spüren wir. Wir spüren, dass Telekommunikationsanbieter unterwegs sind, dass sie zu Distributoren von Rundfunkinhalten werden, dass sie selbst Inhalte vermarkten und umgekehrt. Und das ist das Interessante mit diesen wunderbaren Begriffen, vertikale Rückwärts- und auch vertikale Vorwärtsintegration. Wir haben es auch in die andere Richtung beispielsweise, dass eben auch die Produzenten wie Endemol oder UFA selbst zu Aggregatoren und auch Vermarktern werden. Es ist so viel in Bewegung und wir spüren immer mehr Akteure in diesen Märkten, wir spüren immer mehr Vertriebswege und wir spüren natürlich auch, dass diese Effekte der Netzwerkökonomie uns beschäftigen müssen. Dass so viel Kapitalmacht damit auch entstehen kann, was letztlich auch zu mehr Macht und Marktkonzentration führt und was wir auch spüren beispielsweise beim Erwerb von Rechten, bei den Inhalten, die uns am meisten natürlich als Rundfunkanbieter interessieren. Sie haben diese Social-Media-Plattform-Welt, die dazugekommen ist und immer wichtiger wird, überhaupt an die Zielgruppen ranzukommen. Und Sie haben einen wunderbaren neuen Begriff. Wir reden jetzt über Intermediäre, wir reden über Suchmaschinen, wir reden über die Welt der Netzwerke und all diese Welten sind dazugekommen. Und es ist interessant, dass wir diese Welten nicht mehr nur spüren, erste Vorboten spüren, sondern diese Anbieterwelt ist real. Sie drängt in die Märkte, sie drängt in die Wege, sie drängt auch natürlich damit in unsere Wege und deren Wege interessieren die klassischen Rundfunkanbieter. Deswegen fragt sich ja, was macht eigentlich der Nutzer, wenn sich so viel verändert? Wo bewegt sich der Nutzer hin? Ich glaube, Sie kennen viele Dinge. Das ist bekannt, all diese Prognosen, das lineare Fernsehen ist in den nächsten Jahren kein Weg mehr, stimmt so definitiv nicht. Die neuesten Zahlen sind immer ganz klar, das Fernsehen ist weiterhin Leitmedium im Gesamtmarkt. Wenn 240 Minuten am Tag Fernsehen geschaut wird, dann ist das einfach viel, im Osten Deutschland übrigens 264 Minuten, weil sozusagen noch mal mehr Fernsehen geschaut in dieser Welt. Das lineare Fernsehen existiert fort auf hohem Niveau und es ist keine Reduktion zu spüren, außer bei den jungen Zielgruppen. Das heißt nicht, dass die jungen Zielgruppen nicht unterwegs sind in dieser Fernsehwelt, aber bedeutend weniger. Was die Hörfunkseite anbelangt, feststellen, Radio, auch wieder jeglicher Vorhersagen, ist das lebendigste Medium, was wir weit und breit in dieser linearen Welt entdecken. Die Menschen hören sehr viel Radio am Tag, sie hören es über UKW, sie hören es über DAB. Und wenn Sie sich hier die Internetwelt anschauen, dann hört man sozusagen mit Smartphones über Internet doch weniger, die Radiohördauer ist in dem Bereich doch ein ganzes Stück niedriger. Dass das Internet immer stärker benutzt wird, ist Ihnen bekannt. Dass 25 Millionen Menschen mindestens einmal der Woche Bewegtbilder nutzen und gerade diese Bewegtbildnutzwelt suchen, die Ursprungs- und eigentliche Domain der klassischen Rundfunkanbieter war, ist auch deutlich zu spüren, dass diese Internetwelt eine Bewegtbildwelt geworden ist. Dass Second Screen dazugekommen ist und dass die Ausstattung mit Breitbandzugängen dazu geführt hat, dass auch immer mehr die mobile Welt interessant wird, sind auch mittlerweile Fakten, die bekannt sind, die aber deutlich machen, wie unterschiedlich der Nutzer auch unterwegs ist, weil er viele Möglichkeiten dazu bekommen hat. Er nutzt einfach mehr, er nutzt über die klassischen Wege, aber er ist auch in diesen neuen Welten unterwegs und nutzt die ebenso intensiv, wobei es unterschiedliche Nutzungsarten ja gibt zwischen jüngerer und älterer Generation, wobei ich behaupte, die Älteren folgen auf dem Fuß den Jüngeren. Davon bin ich überzeugt, dass es immer intensiver werden wird, auch bei der älteren Generation. Und was glaube ich, alle spüren, allein wenn sie auf den Flughäfen sitzen, wenn sie im Urlaub am Frühstückstisch sitzen. Ich habe noch nie so viele mobilfunknutzende Menschen im Urlaub gesehen, wie in diesem Jahr beispielsweise. Es ist überall. Die Menschen sind, ob jung oder alt, jeder nutzt sein Mobilfunkgerät, ist unterwegs, nutzt es Tag und Nacht. Man denkt mittlerweile nach, wann die Sucht beginnt in diesem Bereich. Auch dazu gibt es erste Untersuchungen, wann man süchtig ist. Konnte man jetzt nachlesen in der Süddeutschen Zeitung, die ersten Erkenntnisse, die es in diesem Bereich gibt. Die mobile Mediennutzung hat die höchsten Wachstumsraten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage. Und was wir spüren, dass beispielsweise, wenn Sie sich das dann übersetzt anschauen für die Inhaltewelt, dass beispielsweise Nachrichtenrezeption ohne mobile Welten überhaupt nicht mehr vorstellbar ist. Die Menschen nutzen den ganzen Tag über Nachrichten und sie holen sie sich über die mobilen Welten. Der Nutzer ist dort, er erwartet das auch, wenn Sie sich beispielsweise erinnern an das Unglück, was wir erleben mussten mit dem Flugzeugunglück, was uns so beschäftigt hat. Über den mobilen Bereich sofort, alle wussten es und die Menschen nutzen es und sind immer mehr in diesen Bereichen unterwegs, haben die technischen Voraussetzungen natürlich und wir haben mittlerweile auch den technischen Standard, dass es natürlich auch über die mobile Welt die Bewegtbilder mitgenutzt werden. Was spannend ist, ist der Bereich, ob sich die Inhalteproduktion noch stärker verändern wird durch diese veränderte Mediennutzung, wird man sehen. Fakt ist, dass in diesen sozialen Netzwerken Mediennutzung und Kommunikation verschmelzen und dass Plattformen wie Facebook oder YouTube bei der Distribution von redaktionellen Inhalten eine zunehmende Rolle spielen. Wir machen mit, wir Rundfunkanbieter sind mit unterwegs, weil wir spüren, wie stark diese Welt ist. Wir gehen beispielsweise auch mittlerweile online first ins Netz. Wir stellen unsere Inhalte zuerst dort rein, weisen darauf hin, dass man die Dinge zuerst dort schauen kann. Wir haben eigens produzierte Inhalte für diese Netzwelt. Online first Strategien werden in den Häusern immer mehr entwickelt. Das heißt, wir gehen diesen Weg mit. Wir fangen an, neue Darstellungsformen für uns zu entwickeln. Wir kennen Datenjournalismus, wir kennen digitales Storytelling. All diese Dinge, die neu entstehen, die sind wir mittlerweile dabei. Viele Wege, viele Darstellungsmöglichkeiten für die Inhalte. Die Nutzer sind auf all diesen Wegen unterwegs. Und deswegen ist es die Herausforderung für die, die klassisch in dieser Welt immer unterwegs waren. Wie gehen sie diesen Weg mit? Wie kann man das überhaupt? Wie erreicht man die Nutzer? Welche Nutzer erreicht man wann wo? Und welche Wege muss man beschreiten? Und deswegen bin ich in der Tat bei dem dritten Punkt. Klassisch scheint alles doch noch ganz gut geordnet. Sie kennen die Zahlen, wenn Sie sich die klassischen Wege anschauen, Kabel, Satellit, Terrestrik für das Fernsehen, dann sind die Zahlen relativ stabil. Ich bin sehr gespannt auf den Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten in diesem Jahr. Wir werden die neuesten Zahlen am Montag bekommen. Vielleicht verraten Sie heute ja schon die neuesten Zahlen. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die anwesend sind. Vielleicht hören wir ja heute schon was in der Diskussion. Jedenfalls, was bekannt ist, ist, es ist stabil, es wird das Kabel genutzt, es wird der Satellitenbereich genutzt für die lineare Welt und es wird auch noch relativ stark die Terrestrik nach wie vor genutzt. Man kann also nicht erkennen, dass die Nutzer sich aus diesen Wegen zurückgezogen haben und dass sie die Dinge dort nicht mehr nutzen. Wenn Sie sich das Ganze anschauen im Fernsehen, im Radiobereich, dann stellen Sie fest, auch da relativ stabil. Relativ stabil, die OKW-Welt, starker Bereich, starke Nutzung, die Endgerätezahl ist riesig, dort auch da gibt es eine hohe Stabilität. Allerdings, wenn Sie sich dann anschauen, was in den anderen Wegen passiert, wir kommen Ja, auch zum Thema DAB. Ich würde ein paar Sätze dann auch noch dazu sagen. Fakt ist, es entwickelt sich. Die Menschen sind mehr in diesem DAB-Bereich unterwegs. Sie nutzen die Geräte, sie kaufen sich die Geräte und nutzen die Möglichkeit, Digitalradio über Terrestrik zu empfangen. Das Kabel leicht attraktiv, würde ich mal sagen, das Radio nicht unattraktiv, aber jedenfalls nicht so stark wie all diese anderen Wege. Und der Satellitenbereich ist auch nicht so von Bedeutung für das Radio. Was wir feststellen, und das, die Zahlen kennen Sie auch, dass es im Internet die Wachstumsraten deutlich spürbar sind, dass 41 Millionen Menschen täglich das Internet nutzen und diesen Weg und damit auch die Möglichkeiten, die wir dort haben, zu streamen, nonlineare Angebote zu machen, völlig neue Angebotswelten dort mitzuentwickeln, Telemedienangebote, wie das so schön neudeutsch heißt. Dort sind die Menschen, sie sind dort unterwegs und deswegen muss uns dieser Weg mindestens genauso beschäftigen wie die klassischen Wege, die unverändert stark vom Nutzer genutzt werden und die er möchte, ganz offensichtlich, und die für ihn relevant sind. Und deswegen, wenn es darum geht, wie gehen wir mit dieser Wegewelt um, was heißt Rundfunkversorgung in einer konvergenten Medienwelt, dann ist Rundfunkversorgung in einer konvergenten Medienwelt all das für uns, wo wir die Nutzer erreichen können und welche Wege für die Nutzer tatsächlich relevant sind. Es geht um die Relevanz der Wege und wir müssen sozusagen tatsächlich es tun, anders als die Privaten, die können sich gut entscheiden, wir bleiben mal in den Ballungsräumen und lassen die Versorgung im Rest des Landes insgesamt. Geht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Wir müssen im Zusammenwirken all unsere Übertragungswege die Menschen erreichen. Wir müssen es schaffen, sozusagen flächendeckend überall die Menschen zu erreichen und deswegen klarer Auftrag, was das für uns bedeutet. Für uns bedeutet es, wenn Sie über eine konvergente Welt nachdenken, sind wir nicht alleine in dieser Welt des Internets unterwegs, sondern der klassische Rundfunk ist die ideale Technologie. Und das können Sie als, wissen Sie als Techniker besser als ich, das ist und bleibt die ideale Technologie auf absehbare Zeit, um viele Nutzer gleichzeitig mit einem häufig nachgefragten Inhalt zu erreichen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage, dass dieser Weg auch deshalb so wichtig ist, weil wir eben, weil das die Technologie ist, viele Nutzer gleichzeitig mit häufig nachgefragten Inhalten tatsächlich zu erreichen. Die Breitbandversorgung gehört für uns mittlerweile mindestens genauso dazu wie die klassische Rundfunknetzeversorgung, weil wir eben die Möglichkeit haben, da wo sie auch unterwegs sind, die Nutzer anzusprechen, bei ihnen zu sein, mit ihnen zu kommunizieren und deswegen auch all diese Darstellungswelten für uns gemeinsam mit den Nutzern erschließen können, die der Nutzer für sich entdeckt hat und die er mittlerweile auch tatsächlich nutzt und auch haben möchte. Und deswegen ist die Grundlinie der ARD, dass wir diese beiden Stränge auch miteinander vereint, auch ein Stück strategisch entwickeln. Das heißt, die ARD entwickelt grundsätzlich im Rahmen von Hybridstrategien die klassischen Verbreitungswege weiter, die klassischen Verbreitungswege also auch in dieser konvergenten Welt weiterzuentwickeln, das, was diese klassischen Wege auch bei ihren weiteren Entwicklungen an Möglichkeiten bieten, zu erschließen für uns und für die Nutzer und gleichzeitig aber auch den Breitbandausbau der Bundesregierung beispielsweise mit zu unterstützen, diese Breitbandwelt flächendeckend in dieser Bundesrepublik auch zu ermöglichen. Haben wir schon deshalb jetzt ein Eigeninteresse, weil das ARD-ZDF-Online-Angebot doch möglichst flächendeckend in dieser Bundesrepublik zu allen Jugendlichen kommen sollte. Und wir hoffen, dass wir nicht so spät starten, dass sich diese Frage nicht mehr stellt. Wir hoffen immer noch, dass wir nächstes Jahr starten können und so, dass die sozusagen Breitbandversorgung für uns natürlich auch ein ganz wichtiges Thema ist, um all die jungen Leute mit diesem Angebot auch rankommen zu können. Heißt konkret, wir sind dabei, all diese Wege zu entwickeln und die Digitalisierung der klassischen Verbreitungswege mit effizienten Technologien weiter zu betreiben. Das ist eine klare strategische Linie von uns, weil die Nutzer in diesen Wegen unterwegs sind, weil sie relevant sind und deswegen haben wir mitgewirkt bei der Digitalisierung bei Kabel. Sind wir dabei? Wir hoffen, wir schaffen es 2018, Herr Labonte, 2018 spätestens halten wir heute hier fest, dass wir die Digitalisierung flächendeckend meinte ich jetzt für alle Netzbetreiber. Genau, wir schaffen es bis 2018 an die auch das Kabel endgültig sozusagen digitalisiert zu haben und bei allen Netzbetreibern das so realisiert zu haben. Wir sind auch dabei, das hatte Herr Dr. Rombach erzählt, wir haben die grundlegende Entscheidung getroffen, wir wollen auch den klassischen terrestrischen Weg für das Fernsehen weiterentwickeln. Wir wollen die Vorteile zum Durchbruch bringen, wir wollen die HD-Ausstrahlung ermöglichen über diesen Weg, wir wollen mehr Effizienz, die diese Technologie bietet, zu erschließen und werden konsequent diesen Weg auch gehen, dass wir diesen klassischen Rundfunkverbreitungsweg auch tatsächlich weiterentwickeln. Und Wir haben noch einen mühsamen Weg in der ARD, die klare Linie. Und das, dass wir auch diesen Weg terrestrisch für das Radio digital erschließen wollen, werden und ausbauen werden und die Zukunft des Radios auch digital terrestrisch sehen. Klare strategische Position, überzeugt davon, dass der Weg UKW heute ja mit heute nach wie vor der wichtigste ist, aber die Zukunft im Digitalen liegen wird. Und das, weil es eine ganze Menge auch nicht nur Vorteile inhaltlicher Art, technischer Art, sondern auch, weil dieses UKW-Spektrum letztlich ausgereizt ist und DAB-Angebote nur, also neue Angebote nur im DAB-Bereich überhaupt möglich sind. Wir wollen auch diese Effizienz erschließen, den Nutzern damit mehr Möglichkeiten bieten. Insgesamt sind aber von einem überzeugt, und das ist, glaube ich, wichtig, diese Botschaft, bei grundlegender strategischen Positionierung der ARD, dass wir diesen Weg für uns erschließen wollen. Wir werden es nur gemeinsam schaffen. Wir werden Digitalradio in den Markt nur gemeinsam mit allen Marktbeteiligten durchsetzen können. Und deswegen reden wir in der ARD auch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, wir schalten 2025 ab, sondern wir reden darüber, wie kommen wir zu einem Weg, wo man dann diese Entscheidung treffen kann. Welche Kriterien sind notwendig? Was muss man gemeinsam mit den Marktbeteiligten klären? Wie kann der Weg ganz konkret von A nach B aussehen? Welche Interessen der Marktbeteiligten sind zu berücksichtigen? Wie kann man die Geschäftsmodelle der privaten Veranstalter auf diesem Weg sichern, auch in die neue Welt hineinführen? Die Dinge beschäftigen uns. Ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Wir hatten noch nie so viele Gespräche zu diesem Thema miteinander wie in dieser Zeit mit den privaten Veranstaltern. Und ich glaube, auch politisch ist sehr erkannt, dass DAB sozusagen nicht Vergangenheit ist, sondern Zukunft DAB+. Und deswegen finden wir es gut, dass das Bundeswirtschaftsministerium sich an die Spitze der Bewegung gesetzt hat mit dem Digitalradio Board, es dort eingerichtet hat und mit allen Marktbeteiligten dort diesen Weg konsequent moderieren möchte. Und wir hoffen sehr, dass es gelingt und sind aber guten Mutes. Wie gesagt, so viel Dialog bei diesem Thema haben wir lange nicht gehabt und wir haben auch noch einen konstruktiven Dialog. Vielleicht noch mal ein Stück zum Ein paar Gedanken nochmal zur Breitbandausbaugeschichte. Ich glaube, man muss an der Stelle auch mal deutlich sagen, dass wir wirklich einen unmittelbaren Beitrag zur Realisierung der Breitbandziele der Bundesregierung leisten. Wir wissen schon, dass die Breitbandversorgung in ländlichen Gebieten über mobiles Breitband im Frequenzspektrum 700 MHz gewährleistet werden soll. Und wir wissen auch, da sind wir. Und wir wissen auch, dass wir freiräumen müssen und die Dinge dort an der Stelle konsequent mitgestalten müssen. Und deswegen auch die klare Entscheidung, gemeinsam jetzt mit dem privaten Veranstalter 2017 zu starten. Und wir reden ja an der Stelle auch mittlerweile über digitale Dividende Teil 2. Und weil wir heute auch so einen leichten historischen Blick nach hinten hatten, wie viel Frequenzspektrum ist eigentlich verloren gegangen von dem ursprünglichen terrestrischen Frequenzspektrum für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Nur noch 58% von dem, was ursprünglich mal da war in diesem Bereich, ist dann im terrestrischen Frequenzbereich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach der digitalen Dividende 2.2 vom Rundfunk steht noch zur Verfügung. Wir können, wenn ich sage, und das ist gut so, es ist gut so, weil wir konsequent diesen digitalen terrestrischen Weg ausbauen und warum das notwendig ist und warum wir das sinnhafterweise auch gemeinsam tun sollten, das hatte ich dazu schon gesagt. Nochmal auf einen Blick. Die Herausforderungen, Sie sehen sie im Bereich der Technologien, Sie sehen im Bereich der Mediennutzung, im Bereich des Wettbewerbs. Das war sozusagen die kleine Reise durch diese veränderte Welt. Und was heißt das für die Wege und die Rundfunkversorgung für uns und für welche strategische Positionen haben wir uns aus welchen Gründen entschieden? Sie sehen die steigende Marktdurchdringung mit digitalen Endgeräten. Sie sehen die gesteigerte Erwartungshaltung der Nutzer an der Stelle natürlich, dass weiterhin zentral die lineare Welt bleibt, das habe ich gesagt, und dass wir mehr Wettbewerb haben, wesentlich mehr Wettbewerbdruck, das ist an der Stelle auch nochmal zu betonen. Und ich betone das deshalb, weil, und damit würde ich jetzt gerne zum vierten Punkt kommen, auf den Endgeräten letztlich stark regulierte lineare Rundfunkinhalte auf weniger stark regulierte nicht-lineare Welten stoßen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der uns beschäftigen muss, wenn wir über Regulierungsbedarf an der Stelle nachdenken. Und was man Wenn wir über Koexistenz nachdenken von Rundfunkversorgung und Breitbandversorgung, muss man natürlich schon sehen, dass es auch ein ganzes Stück konfrontatives Potenzial gibt in diesen konvergenten Übertragungswelten, weil auf diesen modernen hybriden Endgeräten beispielsweise die unterschiedlichsten Wettbewerber ja im Kampf um die Aufmerksamkeit der Nutzer, und darum geht es, wann ist der Nutzer, aus welchen Gründen, warum, bei wem, und genau dieser Kampf um diese Aufmerksamkeit der Nutzer findet natürlich statt, und er findet ganz anders statt, weil sie sich alle in einem Datenraum wiederfinden und deswegen auch alle miteinander um diese Aufmerksamkeit natürlich ringen. Und deswegen würde ich gerne ein paar Gedanken noch zum letzten Punkt sagen. Der Gesetzgeber kann und sollte sich nicht auf diesen wunderbaren breiten Markt, der sich da entwickelt hat und noch weiterentwickeln wird, verlassen. Weil ich glaube, eins ist entscheidend, wir sollten keinen Zweifel daran lassen, dass es die Ziele, die der Gesetzgeber ursprünglich hatte, um in diesem Bereich überhaupt zu regulieren, dass in dieser konvergenten Medienwelt diese Regulierung, diese Ziele obsolet sind. Ich glaube, es muss uns mehr denn je beschäftigen, wie schaffen wir das, in diesem Land freie öffentliche und individuelle Meinungsbildung zu sichern. Wie schaffen wir das, Vielfalt zu sichern in dieser konvergenten Welt? Und wie verhindern wir vorherrschende Meinungsmacht, wenn Ökosysteme entstehen mit riesenkapitalstarken Unternehmen, die sämtliche Geschäftsfelder in sich vereinen? Wie schafft man das, vorherrschende Meinungsmacht überhaupt noch zu verhindern? Und der Gesetzgeber wird eher festgestellt haben, dass er nicht weniger, sondern mehr Arbeit hat. Ich habe nur mal rausgefischt ein paar Themen, die einen sofort spontan einfallen. Da müssen Sie gar nicht lange drüber nachdenken, welche Themen sich stellen, wenn man an diese grundsätzlichen Fragen ran will und an diese grundsätzlichen Ziele, die wir, wie gesagt, allein aus gesellschaftspolitischen Gründen gemeinsam weiter natürlich konsequent verfolgen sollten. Wir müssen überlegen, wie kommen wir beispielsweise beim Digitalradio dann von A nach B. Der Gesetzgeber muss darüber nachdenken, wie er wesentliche Voraussetzungen schafft, durch beispielsweise Kriterien, um einen Abschaltezeitpunkt festlegen zu können. Das ist eine Sache, wo der Gesetzgeber gefordert ist. Medienkonzentrationsrecht und Kartellrecht sind zwei schwierige Rechtsgebiete, aber ich sage, unausweichlich müssen wir ran an diese Themen. Wenn Sie sich den 17. KEK-Bericht beispielsweise vergangene Woche angeschaut haben, der ist ja ganz frisch auf dem Markt, kann ich nur empfehlen, weil die KEK immer mehr natürlich diese veränderten Wettbewerbsbedingungen analysiert und grundsätzliche Frage zur Medienkonzentrationskontrolle in Deutschland aufwirft. Und sie sagt beispielsweise auch zu Recht aus meiner Sicht, dass das Thema Intermediäre, Suchmaschinen oder soziale Netzwerke, dass dort eine konzentrationsrechtliche Betrachtung notwendig ist, weil eben beispielsweise ganz stark über diese intermediäre Aufmerksamkeitslenkung erfolgt. Sie lenken Aufmerksamkeit von Nutzern, und deswegen sollte man in der Tat darüber nachdenken, ist Missbrauchsaufsicht hier eine Möglichkeit? Jedenfalls ist es ein Thema, was der Gesetzgeber angehen sollte. Und dass das Kartellrecht in Deutschland Regelungs- und sozusagen Weiterentwicklungsbedarf hat, haben wir spätestens seit den Themen um Germany's Gold gelernt. Wir sind sozusagen alle traurig aus dieser Prüfphase wieder rausgekommen, weil es an kartellrechtlichen Themen scheiterte. Ob es andere Ansätze gibt, muss man diskutieren. Wir kennen das Thema Netzneutralität. Es ist gut, dass auf der europäischen Ebene, vielleicht haben Sie es verfolgt, zwischen Rat und Parlament, es jetzt eine Verständigung gibt über diese neue Verordnung zum Thema Netzneutralität, die im nächsten Jahr dann auf der europäischen Ebene tatsächlich in Kraft treten soll und umgesetzt werden muss in den nationalen Ländern. Es sind immer noch auslegungsbedürftige Begriffe da drin, wo wir aufpassen müssen, was in der Umsetzungsphase passiert. Auf alle Fälle die Gewährleistung eines gleichen und nicht diskriminierenden Internetverkehrs bei Internetzugangsdiensten ist der Grundsatz, der dort in dieser Verordnung jedenfalls grundsätzlich festgeschrieben ist, ebenso wie die Tatsache, dass Anbieter von Internetzugangsdiensten den Datenverkehr gleich behandeln muss und keine schnellere Durchleitung von Daten im offenen Internet gegen Bezahlung erfolgen darf. Das ist zwischen Rat und Parlament dieser Verordnung geregelt worden. Und wir werden, wie gesagt, wir müssen das im nationalen Recht dann auch entsprechend umsetzen. Es geht um Datenschutzfragen, Personalisierungsthemen. Die großen Unternehmen, alle denken über Personalisierung nach. Viele, viele haben es schon ganz konkret. Die ARD denkt noch nach, aber auch für die ARD ist das Thema Personalisierung wichtig. Und wenn wir über Kundenbedürfnisse und sozusagen ein ganz konkrete Angebote nachdenken, was der Wettbewerber schon lange realisiert, deswegen ist das Thema Datenschutz und Jugendschutz sind wichtige Themen. Und Frequenzfragen, das telekommunikationsrechtlich Frequenzfragen weiterhin vom Gesetzgeber bearbeitet werden müssen, gehört mit zu der Liste. Deswegen kann ich nur sagen, es gibt viel zu tun. Und ich kann immer nur an die warnenden Worte des Bundesverfassungsgerichts erinnern, in dem ganzen Kontext Rundfunkordnung. Einmal eingetretene Fehlentwicklungen sind nur schwer reversibel. Wir haben eine Dynamik in diesem Markt und wir diskutieren schon viele Jahre über Plattformregulierung. Und insofern bleibe ich ja unerschütterlicher Optimist. Und Bund und Länderkommission gibt es jetzt und es gibt Arbeitsgruppen und die arbeiten. Hoffen wir jetzt alle und wir hoffen sehr auf das Ergebnis dann Ende des Jahres, dass tatsächlich die neuen rechtlichen Regelungsansätze erkennbar sind. Denn konvergente Welt erfordert neue Vielfaltskonzepte. Definitiv. Und das, darüber wird der Gesetzgeber jetzt nachdenken. Damit bin ich sozusagen am Ende und ich habe natürlich darüber nachgedacht, was mache ich jetzt am Schluss mit diesen drei Begriffen, Konkurrenz, Konfrontation und Koexistenz. Dann habe ich mir gedacht, diese stark intensive Wettbewerbswelt sollte jedenfalls ein Stück gelenkt werden aus diesem Kampf der Aufmerksamkeit in eine publizistische Konkurrenzsituation, dass wir im publizistischen Konkurrenz uns befinden, was ganz Normales ist, dass wir natürlich im publizistischen Bereich miteinander um die besten Angebote streiten. Und wenn wir gut sind, schaffen wir das durch Dialog, durch entsprechende Regularien zu einer kooperativen, das heißt zu einer Zusammenarbeit im Bereich der Versorgung von Breitband und klassischer Rundfunk zu kommen. Deswegen habe ich hier mal versucht, kooperative Koexistenz, friedliche Koexistenz erschien mir dann doch aus mehreren Gründen schwierig. Deswegen habe ich das an dieser Stelle einfach mal gelassen. Und das ist jetzt sozusagen der Anstoß für die Diskussion, die jetzt beginnen könnte. Denn ich wäre jetzt durch und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus